Also, heute geht es um Gefühle, Stimmungen, Emotionen, Vedana. Und da Männer generell nicht gerne über Gefühle sprechen, war das auch ein hartes Stück Arbeit für mich, diesen Vortrag vorzubereiten. Aber ich versuche es trotzdem. Hoffentlich ist es mir gelungen, das halbwegs verständlich hinzukriegen. Wir haben in letzter Zeit schon häufig über Wahrnehmen gesprochen und um diesen ganzen Themenkomplex zu verstehen, muss man nochmal etwas Grundsätzliches zur Wahrnehmung sagen. Das, was wir wahrnehmen, ist letztendlich nur eine Simulation. Eine Konstruktion oder Vorstellung, dass wir aufgrund vergangener Erfahrungen herstellen, damit wir mit dieser Welt um uns herum einigermaßen zurechtkommen. Wir sind so einer Menge von Sinnesreizen, Sinnesdaten ausgesetzt, dass wir sie anders gar nicht bewältigen könnten. Also müssen wir vieles ausblenden und vieles kategorisieren, verallgemeinern, damit das irgendwie funktioniert. Sonst könnten wir auch Gefahren zum Beispiel gar nicht schnell genug erkennen. Es ist so, jetzt, wenn ein schneller Ball kommt, dann könnten wir ihn, wenn wir nicht simulieren würden, wo er herkommt, wo wir die Hand hintun müssen und so weiter, könnte man unmöglich fangen. Es geht schon damit los, dass die Lichtwellen, die ankommen und dann in elektrische Impulse umgewandelt werden und dann letztendlich in der Sehrinde zu einem Bild umgewandelt werden, die sind schon mal 200 Millisekunden unterwegs. Und dann müsste man noch berechnen und eine Entscheidung treffen, ob wir jetzt den Ball fangen wollen und wie und was. Und die Muskeln müssen in Bewegung gesetzt werden und so weiter. Und wenn wir das nicht schon vorab simuliert hätten, wo der Ball hinkommt, dann wäre es unmöglich, den zu fangen. Das ist beim Ball jetzt nicht so ein Problem, aber wenn dich jetzt ein Säbelzahntiger anspringt, ist vielleicht ganz günstig, das so zu simulieren, dass du rechtzeitig auf Zeiten kommst. Man kann auch sagen, also einfach diese ganzen Simulationen und Konzepte und Vorstellungen, mit denen wir uns das Leben vereinfachen. Man kann es auch als Fluten der Vorstellungen bezeichnen, die über einen hinwegspülen. So nennt es der Buddha in M18. Aufgrund dessen, dass wir das alles so schön konstruieren, unterscheidet sich auch Denken, Wahrnehmen, Wach- und Traumzustand eigentlich kaum. Weil es letztendlich im Traum natürlich auch als konstruiert ist, auch wenn es uns vielleicht ein bisschen weniger substanziell vorkommt als im Wachzustand. Okay, der Hauptbestandteil unserer Lebenssimulation sind Konzepte. Jetzt ist die Frage, was ist ein Konzept? Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen Biene, dann haben wir ein Konzept, dann ist ja nicht nur das Wort, sondern wir haben ja alle möglichen Assoziationen dazu. Also wir haben Honig und Fliegen und Blumen und was es nicht alles gibt. Das macht für uns die ganzen Assoziationen zusammengenommen, macht für uns das Konzept Biene aus. Und so ist es mit anderen Sachen auch. Wir haben also praktisch Kürzel für ganz viele Sachen, die zusammenkommen. Und das lernen wir eben vom Säuglingsalter an, diese Kürzel herzustellen, diese Konzepte herzustellen und sie eben immer auch wieder abzugleichen mit dem innerlichen und äußerlichen Input, dem wir ausgesetzt sind. Und dann versuchen wir immer wieder aus dieser Unzahl von Konzepten das Passendste auszuwählen, was irgendwie einigermaßen mit dem sensorischen Input übereinstimmt. So bestimmen dann eben auch Konzepte, was wir zum Beispiel für Essen halten. Also Käfer halten wir jetzt nicht unbedingt für einen Pausensnack. Im Nordosten von Thailand ist dann schon so, dass wenn da ein dicker Käfer vorbeifliegt, langt das Schulkind schon mal hin und schiebt sich ihn in den Mund, weil es halt einfach zum Essen gehört. Oder auch wenn jemand schon mal dieses schreckliche Getöse, das sich Gamelan-Musik nennt, das in Indonesien gibt, gehört hat, da kommst du nicht auf die Idee, dass das Musik ist. Also da musst du erst einmal entsprechendes Konzept entwickeln, damit du das als solches erkennst und von grausigem Lärm unterscheiden kannst. Das passiert dann alles ganz reflexiv, ohne dass wir das eigentlich mitbekommen. Ich kann nochmal ein Beispiel geben. Gibt es immer mal wieder die Frage, wenn jetzt im Wald der Baum umfällt, macht es ein Geräusch? Letztendlich macht es kein Geräusch, wenn keiner da ist. Also es muss einfach ein Ohr vorhanden sein und es muss ein Gehirn vorhanden sein, das diese Schallwellen umwandeln kann, verarbeiten kann. Und es muss natürlich auch das Konzept Baum da sein, das ja aus sehr vielen Einzelteilen zusammengesetzt ist, und das Konzept, was ein Baum tun kann, nämlich umfallen. Wenn das alles zusammenkommt, dann macht es ein Geräusch und letztendlich ist das ganze Geschehen aber nichts anderes als eine Simulation, die konzeptuell konstruiert worden ist. Okay, soweit dürfte das inzwischen bekannt und verstanden worden sein. Was ein bisschen merkwürdig sein mag, ist, dass Gefühle und Emotionen genau dasselbe sind. Auch das sind nur Konzepte, die zusammengeschustert sind und die Teil unserer Erlebenssimulation sind. Also, es ist so, jede Situation löst eine Veränderung in der Körperphysiologie aus. Das heißt, wir kriegen jeden Moment kriegen wir einen Körperzustandsbericht vom Körper als Gehirn übermittelt. Dieser Körperzustandsbericht setzt sich letztendlich nur aus den fünf Datums zusammen. Also die vier Mahabhutas und noch das Raumdatu dazu, das sich ständig verändernden Erlebenspixel sozusagen, körperliche Erlebenspixel oder Wahrnehmungsqualitäten ergeben immer einen gewissen Eindruck des Körpers, den Körperzustandsbericht, der wird ans Gehirn geliefert und wird dann als angenehm oder unangenehm oder neutral eingeordnet. Kann auch sagen, ruhig oder erregt oder neutral. Diese Empfindungen oder diese körperlichen Vedana sind etwas, das wir erleben müssen. Warum müssen wir das erleben? Weil der Körper aus alten Kammer gestaltet ist. Der Körper ist altes Kammer und diese Empfindungen, die wir erleben, sind Kammer-Vipaka und oder Umwelteinflüsse. Also nicht jedes Vedana, angenehm, unangenehm oder neutral, ist gleich Kammer-Vipaka. Es hängt natürlich auch damit zusammen, was, wie das Klima ist, wie die inneren Säfte miteinander harmonieren im Moment gerade und so weiter. Also das ist ein bisschen eine Grauzone, weil natürlich der Gesundheitszustand ist natürlich auch nur deswegen vorhanden, weil der Körper vorhanden ist, weil das altes Kammer ist. Also das kann man so oder so sehen. Das Auge, das Ohr, die Nase, die Zunge, der Körper, der Geist sind als durch altes Wirken oder Wollen zusammengebraut, als etwas, das gefühlt erlebt werden muss, zu betrachten. Gut. Aufgrund von alten Kamma erhalten wir eben ständig diese Körperzustandsberichte. Interozeption nennt sich das. Weil es aber Zungenbrecher ist, sage ich lieber Körperzustandsberichte. Und das Gehirn muss diese Reize oder diese Zustandsberichte einordnen und erklären. Jetzt fängt das Problem an. Ich habe einen Druck im Magen. Jetzt kann das Gehirn sagen, du hast Hunger, oder es kann sagen, du hast Angst. Je nachdem. Mir ist schlecht oder ich bin misstrauisch. Und das ist jetzt der Punkt, an dem die geistigen Vedana dazukommen. Somanasa, Domanasa und Upekkha. Er erkennt, erschienen ist mir diese Fähigkeit zum Trübsinn, Domanasa. Und zwar mit einem Zeichen, mit einer Quelle, mit einer geistigen Gestaltung, mit Bedingungen. Dasselbe gilt natürlich auch für Somanasa und Upekkha. Diese geistigen Gefühle, diese geistigen Vedanas entstehen aufgrund von Gedanken, von Sankhara, von Willensregungen, von Entscheidungen, die wir treffen und sind letztlich nichts anderes als Triebresonanz. Weil diese Entscheidungen, die wir treffen, sind natürlich auch wieder bedingt von den Neigungen, die wir haben. Also Mano-Sankhara entsteht aufgrund unserer Gewohnheiten, die wir gebildet haben, aufgrund unserer Triebe, unserer Neigungen, die wir gebildet haben. Und die bedingen jetzt wieder die geistigen Empfindungen. Und das alles zusammen macht dann ein Konzept wie Wut aus, zum Beispiel. Eine Emotion, in Anführungszeichen. Das wäre an sich ganz gut, wenn das dabei bliebe. Das Problem ist es, wir beschränken das nicht auf uns selber, sondern wir projizieren das auch noch nach außen, diese Konzepte. Und haben dann eben Dinge und Leute und Objekte, von denen wir glauben, dass sie von Grund auf schlecht sind oder hassenswert oder gut, besonders nett oder wunderbar oder Mutter Teresa oder je nachdem. Wobei bei Mutter Teresa gibt es beide Projektionen. Und so ist es sicher bei anderen Leuten und Objekten auch. Bisschen, solange es bei uns jetzt so ist, ist jetzt nicht so tragisch. Problematisch wird es zum Beispiel, wenn der Richter Hunger hat, weil der nämlich dann vor Mittagessen schärfere Urteile fällt.
Woher weißt du das?
Da gibt es Studien dazu, die ich gemacht habe. Ja, weil da einfach dieses Gemisch aus körperlichen Vedana, aus geistigen Vedana, den ganzen Konzepten, die da rumschwirren, führen dann dazu, bestimmte Dinge in den Angeklagten hinein zu projizieren. Und dadurch verändern sie das Urteil. Also wir können einfach zusammenfassen, was wir fühlen oder erleben, hat einen großen Anteil an dem, was wir wahrnehmen. Auch da gibt es einen Spezialbegriff dafür, das nennt sich affektiver Realismus. Heißt so viel wie, ich gehe irgendwo so ein bisschen in der Dämmerung und habe Angst vor Schlangen und da liegt ein Seil. Was sehe ich? Eine Schlange. Wer schon mal in Thailand war, hier haben wir jetzt seltener das Problem, aber wenn du in Thailand warst und schon öfters mal eine Schlange gesehen hast, oder man ja vorhin beinahe draufgestiegen war, dem ist das sicher auch schon passiert, wenn er hier so in der Dämmerung unterwegs war und da ist irgendein Ast komisch gelegen oder so, dass man dann erst einmal, ups, könnte ja sein. Also einfach mal um zu zeigen, wie sehr diese emotionalen Konzepte unsere Wahrnehmung beeinflussen. Gut. Kommen wir jetzt zu den Emotionen. Das Wort Emotion leitet sich vom lateinischen Verb movere ab, was so viel bedeutet wie erregen, bewegen, beeinflussen. Also Emotion hat immer etwas mit einem körperlichen Erregungszustand zu tun. In der Forschung spricht man von Primäremotionen. Es ist Freude, Trauer, Ärger, Angst, Ekel, Überraschung und Interesse, die vermutlich dann zumindest teilweise schon bei den ersten Wirbeltieren entstanden sind. Die, also Angst, Ärger, Überraschung, Freude und Trauer kommen dann erst später dazu, wahrscheinlich um die Eltern-Nachwuchsbindung zu stärken. Und die ersten primitiven Gruppenstrukturen zu fördern. Weil sich im Sippenverband soziale Emotionen auszahlen, der Verband wird dadurch enger, arbeitet besser zusammen und hat größere Überlebenschancen. So Emotionen wie Vergnügen, Verachtung, Zufriedenheit, Verlegenheit, Stolz auf etwas Erreichtes, Erleichterung, Genugtuung, Scham, Schuld, das kommt dann erst relativ spät auf und werden zusammen mit kulturabhängigen Konzepten erlernt, weshalb wir nie genau sagen können, ob jetzt jemand aus einer anderen Kultur dieselbe Emotion empfindet wie wir. Beispiel dafür ist Nostalgie. Das ist so eine Überlagerung von Freude und Trauer. Das ist eine Emotion, die bei uns bekannt ist. Eine Emotion, die bei uns nicht bekannt ist, ist Liget. Denn die kommt bei den Ilonggot, einem Kopfjägerstamm auf den Philippinen vor. Und die bezeichnet die intensive Konzentration, Leidenschaft und Energie bei einer gefährlichen Herausforderung zwischen Gruppen von Menschen, die gegeneinander antreten. Das ist ja schwierig für uns als Emotion zu fassen, aber für die Ilongot ist es eine genauso reale Emotion wie für uns Nostalgie. Also man sieht, das ist, Emotionen sind sehr kulturabhängige Konzepte und die Kultur verdrahtet insofern unser Gehirn. Weil wir lernen schon im Kindesalter bestimmte Körperzustandssignale mit emotionalen Konzepten oder mit geistigen Vorstellungen zu verbinden. Und das ist eben kulturabhängig, wie viele Konzepte wir für bestimmte Emotionen haben. In Deutsch gibt es zum Beispiel 3 für negative Emotionen. Ärger, Wut, Zorn. Können wir uns alle etwas darunter vorstellen. Die Amerikaner haben bloß 1. Sind halt ein bisschen einfach gestrickt, die Amis. Die Russen haben 2 und die Chinesen haben 5. Ohne ein entsprechendes Konzept gibt es eine Emotion einfach nicht für uns. Und interessanterweise gibt es mehrere Kulturen, die haben die Emotion Angst nicht. Die haben kein Konzept für Angst. In der Kalahari lebt so ein Volk, die haben was Ähnliches, das nennt sich Kua. Das ist eine Mischung aus Ehrfurcht, Respekt und Angst. Und die Aborigines haben so eine Mischung aus Angst und Scham. Also, aber so dieses Konzept Angst, wie wir es haben, haben die beide nicht.
Aber Zwischenfrage, wie machen die das dann? Also ich meine, Überlebensinstinkt technisch irgendwie ist Angst nicht so Grundemotion eigentlich. Dass du sagst, du weichst einer Situation einfach aus, weil du sagst, okay, könnte
gefährlich sein. Es ist, Angst in gewisser Weise ist eine Primäremotion, das ist schon richtig, aber es ist, sobald Kultur entsteht, hat das Ganze unterschiedliche Facetten. Ja, deswegen haben wir eben gesagt, bei uns, wir haben 3 Konzepte dafür, die wir unterscheiden können. Und die anderen Kulturen, die bringen andere Sachen mit rein. Dadurch kann man nicht sagen, das wäre dasselbe wie unsere Angst. Ja, das ist einfach kulturspezifisch verschieden. Aus physiologischer Sicht allerdings sind Emotionen eigentlich gar nicht zu unterscheiden. Ob jetzt unser Herz aufgrund von Angst oder Begeisterung oder aufgrund von körperlicher Anstrengung rast, kann man jetzt nicht sagen. Ist in jedem Fall dasselbe. Das ist einfach Herzrasen. Insofern können wir Emotionen aufdröseln in körperlicher Erregungszustand und Gedanken, gedankliche Konzepte, Vorstellungen, die damit verbunden werden. Ob man jetzt aus Angst oder Wut oder Zorn oder in Erwartung einer Belohnung oder einer sexuellen Erfahrung zittert, ist letztendlich gleich. Das ist alles nur ein körperlicher Erregungszustand. Was den Unterschied macht, ist Papancha. Und je weiter wir uns von Papancha und von sinnlichen Eindrücken entfernen, desto weiter entfernen wir uns auch von Emotionen. Je geringer die Erregung des Organismus, desto weniger Emotion ist vorhanden. Je mehr wir Yoniso Manasikara einsetzen, desto besser können wir mit Emotionen umgehen. Problem ist natürlich, dass hardwired, also die Emotionen sind ja eigentlich schon fast fest verdrahtet in unserem Gehirn, eben weil es zum Teil Primäremotionen sind. Und insofern kommt man ihnen manchmal mit richtigen Denken nicht so einfach bei und dann bleibt, wie der Buddha sagt, auch nichts anderes übrig, als einfach die Zähne aufeinander zu beißen und sie aus dem Geist zu drücken. Trotzdem ist es so, dass wir durchaus mit der richtigen Art des Denkens, mit dem Erzeugen von neuen geistigen Gewohnheiten, neuen Vorstellungen, neuen Konzepten oder der Verbesserung von alten Konzepten etwas an unseren Emotionen arbeiten können. Sie abmildern, in Schach halten können. Letztendlich sind Emotionen auch nichts anderes als gewohnheitsmäßige Konzepte, die der Geist immer wieder uns vorlegt als Verhaltensmuster oder Reaktionsmuster. Und so können wir zum Beispiel auch neue Muster entwickeln, wie etwa die Brahma-Vihara. Das sind jetzt keine Primäremotionen, sondern das ist etwas, was man bewusst entwickeln muss. Und es ist vielleicht ganz interessant, dass im Karaniya Metta Sutta nicht von Citta, vom Herz gesprochen wird, sondern vom Mano. Also vom Intellekt mehr oder weniger, oder vom rationalen Geist, vom Verstand. Warum? Weil die Brahma-Vihara genau genommen keine Emotionen sind. Warum sind sie keine Emotionen? Weil sie nicht mit einem körperlichen Erregungszustand einhergehen. Ganz im Gegenteil. Sie sind viel eher etwas wie die Ayatana, also wie die Bereiche des unendlichen Raums oder des unendlichen Bewusstseins. Also es ist ein viel mehr ein Konzept, eine Vorstellung, also Emotion. Noch was Interessantes, weder in Pali noch in Sanskrit gibt es ein Wort für Emotion. Es nicht. Weil diese strikte Trennung, die wir gerne machen zwischen Gefühl und Gedanke, nicht vorkommt. Am ehesten kann man noch sagen, dass was im Buddhismus unter Emotion verstanden wird, Gedanken sind, die mit Begierde, mit Hass, mit Verblendung verbunden sind. Was dabei auffällt, ist eigentlich das, was zählt an so Emotionen oder solchen Zuständen, das ist die karmische Auswirkung. Weniger das, ob das jetzt angenehm, unangenehm oder sonst wie ist, sondern Was macht es? Verstärkt es eine bestimmte Tendenz oder schwächt es ab? Jede Emotion hinterlässt natürlich einen relativ starken Eindruck im Geist und verstärkt die Neigung entweder zu Lobha, zu Dosa oder zu Moha. Insofern sind Emotionen von Haus aus irgendwie gefährlich und man sollte sich nicht allzu sehr darauf einlassen, wenn man es vermeiden kann. Jetzt gibt es noch etwas, das sind Stimmungen. Kennen wir, wenn man in der Früh mit falschem Fuß aus dem Bett steigt und schon von Haus aus grantig ist? Das nennt sich im Buddhismus Nivarana, die Hemmungen. Sind auch keine Emotionen in dem Sinn, weil sie auch unabhängig von einem körperlichen Erregungszustand auftreten können. Das ist halt etwas, das schwelt im Unterbewusstsein, da ist eine Neigung, ein Drang da, der sich ausdrücken will. Und es kommt, der blubbert halt so hoch und dann ist man auf einmal missgestimmt. Oder aggressiv oder faul oder.
Aber dann kommt doch gleich der Körper zum Zug.
Ja, das ist richtig. Also zum einen haben wir natürlich den Körperzustand oder die körperlichen Vedana, die den Geist beeinflussen. Andererseits haben wir dann die geistigen Vedana, die den Körper beeinflussen. Das ist ein Wechselspiel zwischen beiden. Deswegen heißt es auch, im Gefühl laufen alle Dinge zusammen. Also das ist die Schnittstelle zwischen Körper und Geist. Problem bei diesen Stimmungen ist natürlich, dass sich da sehr schnell eben Kilesas, Lobha, Dosa, Moha daraus entwickeln und deswegen muss man auch hier sehr vorsichtig sein. Letztendlich kann man sagen, all das ist Sankhara, wir gestalten Gestaltetes. Wir haben den Körperzustandsbericht oder die Körperzustandsberichte, die aus verschiedenen Datu-Kombinationen bestehen und mit dem daraus resultierenden körperlichen Gefühl, Sukha, Dukkha, Adukkam, Asukha. Zusammen mit der Triebresonanz Somanasa, Dhammanasa, Upekkha und bilden daraus eben unsere Konzepte, die wiederum unsere Wahrnehmung massiv beeinflussen und so interpretieren und konstruieren wir unser gegenwärtiges Erleben. Und erzeugen natürlich dann Absichten, die wieder zu Handlungen führen, die wiederum dann zu Kamma führen, die dann wieder zu Körper führen, die dann wieder zu Gefühlen führen und so weiter und so fort. Und so geht es rund und rund und rund. Was auch ganz wesentlich dabei ist, dass jedes Konzept, jeder Gedanke, jede Erinnerung, jede Wahrnehmung oder jede Emotion enthält immer einen Körperzustandsbericht. Das heißt, es ist immer derselbe Körper. Ich bin immer da sozusagen. Diese Identifikation mit dem Körper ist eigentlich ganz logisch, weil der immer vorhanden ist. Und so ist es, diese körperlichen Vedanas oder die Körperzustandsberichte, die ständig auftauchen, sind ganz grundlegend, dass wir dieses Ich-Konzept konstruieren. Wäre dem nicht so, wird es uns wahrscheinlich leichter fallen, davon wegzukommen. Deswegen spricht der Buddha ja auch immer so hoch von Kaya Gata Sati, in den Körper gegangen in Achtsamkeit, um zu sehen, was da wirklich los ist. Dass das nur lauter Einzelteile sind, lauter Pixel sind, die nur den Eindruck erwecken, dass da was ständig massiv real existierendes Materielles da ist. Dass immer derselbe Körper, dasselbe Ich da ist. So, und jetzt kommen wir zu Vedana. Vedana kommt von der Wurzel Vid, fühlen, wissen, empfinden, erleben. Also man sieht schon, Vedana ist eigentlich auch schon wieder ein Wort, das man gar nicht übersetzen kann. Und das, man kann es eigentlich nicht mit Gefühl übersetzen, weil, wie ich jetzt gerade versucht habe zu erklären, unter Gefühl verstehen wir alles Mögliche. Selten Vedana. Buddha spricht auch mal von 108 Arten von Vedana. Das muss man jetzt nicht unbedingt alles auswendig lernen. Ganz wichtig allerdings ist die Unterscheidung zwischen körperlichen Vedana und geistigen Vedana. Wird da, ihr Mönche, der unbelehrte, gewöhnliche Mensch von einem Wehgefühl getroffen, dann ist er traurig, beklommen, er jammert, schlägt sich stöhnend an die Brust, gerät in Verwirrung. So empfindet er zwei Gefühle, ein körperliches und ein gemüthaftes. Gleich wie, ihr Mönche, wenn da ein Mann von einem Pfeil angeschossen würde und er würde dann noch von einem zweiten Pfeil angeschossen. Da würde dieser Mensch die Gefühle von zwei Pfeilen empfinden. Der Arahant hingegen empfindet immer nur einen Pfeil, also nur das körperliche Vedana. Kein gemüthaftes. Wird jetzt aber dieser unbelehrte Weltmensch von einem Wehgefühl getroffen, so leistet er Widerstand. Dann wird in ihm, der dem Wehgefühl Widerstand leistet, der Hang zum Widerstand, Patiga Anusaya, gegen das Wehgefühl angelegt. Da kommt dann letztendlich Dosa hervor. Wird er nun von einem Wehgefühl getroffen, dann genießt er Sinnenwohl. Weil das eine mag er nicht, von dem anderen erhofft er sich, dass er von dem Wehgefühl wegkommt. Und warum? Nicht kennt er, der unerfahrene, gewöhnliche Mensch, eine andere Entrinnung vor dem Wehgefühl als Sinnenwohl. Dann wird in ihm, der Sinnenwohl genießt, der Hang zum Reiz, Raga Anusaya, angelegt. Er kennt nicht der Wirklichkeit gemäß der Gefühle Aufgang und Untergang, Labsal, Elend und Entrinnung. Dann wird in ihm, der Gefühle Aufgang, Untergang, Labsal, Elend und Entrinnung nicht der Wirklichkeit gemäß erkennt, beim weder Weh noch Wohlgefühl der Hang zum Unwissen, Avijja Anusaya, angelegt. Fühlt er nun ein Wohlgefühl, da fühlt er es als Gefesselter. Fühlt er ein Wehgefühl, so fühlt er es als Gefesselter. Weil er eben von diesen Trieben oder an diese Triebe angehängt ist. Fühlt er ein weder Weh noch Wohlgefühl, so fühlt er es als Gefesselter. Den nennt man einen unerfahrenen, gewöhnlichen Menschen. Gefesselt ist er durch Geburt, Alter und Sterben, durch Trauer, Jammer, Schmerz, Trübsal und Verzweiflung. Gefesselt ist er, sage ich, ans Leiden. Also gerade die Anusaya werden ja oft sind teilweise mit den Samyojana, mit den Fesseln identisch. Das muss jetzt natürlich nicht sein, weil der Geist kann, indem er jetzt eben nicht nach den Zeichen greift, die von Lopatosa Moha erzeugt werden, zumindest vorübergehend sich aus dem Griff der Fesseln befreien. Dazu ist es eben nötig, Indriya Samvara, die Sinneszügelung, zu üben, damit man eben nicht automatisch auf diese Zeichen einsteigt und diese emotionalen Konzepte, unheilsamen Konzepte hervorbringt. Und das Gute dabei ist, es erzeugt dieses Indriya Samvara, also die Sinneszügelung, erzeugt Glück. Weil er diese edle Sinneskontrolle besitzt, erlebt er in sich ein Glück, das unbesudelt ist. Also das muss man auch verstanden haben, dass es bei der Sinneskontrolle eben nicht darum geht, jetzt irgendwie Schmerzensaskese zu betreiben und sich alles Mögliche zu versagen, sondern es geht wirklich um darum, ein höheres Wohl zu finden, indem er eben nicht dieses Spiel, das beim unbelehrten Weltmenschen ständig auftritt, mitmacht. Und dieses ungestörte Glück bildet, wie wir wissen, natürlich die Voraussetzung für noch weitere, noch tiefere Arten des Glücks in Samadhi und Jhana-Zuständen. Dass man aus diesen gewohnheitsmäßigen Gefühlschaos, sage ich mal, aussteigt, ist notwendig, wenn man Dukkha ein Ende bereiten will. Denn ohne die Neigung zur Begierde nach angenehmen Gefühl zu überwinden, ohne die Neigung zur Abneigung gegenüber schmerzhaften Gefühl zu vernichten, ohne die Neigung zur Unwissenheit in Bezug auf weder schmerzhaftes noch angenehmes Gefühl auszurotten, ohne Unwissenheit zu überwinden und wahres Wissen zu erwecken, ist es unmöglich, Dukkha hier und jetzt ein Ende zu bereiten. Weil eben alle Dinge im Gefühl zusammenlaufen, weil Vedana eben die Schnittstelle zwischen Körper und Geist ist, wo der Körperzustandsbericht wird zum emotionalen Konzept. Das erhebt uns entweder oder drückt uns runter oder ist normal. Oder das emotionale Konzept wird verkörperlicht, wirkt sich also auf den Körperzustand aus, kann uns dann eben auch krank machen. Es ist so wichtig, diese Schnittstelle genau zu untersuchen, genau zu betrachten und zu zerlegen und zu verstehen in körperliche Gefühle, in geistige Gefühle, in den Anteil von Papancha, der da dazukommt, den möglichst schnell auch abzuschneiden. In M20 gibt der Buddha ja die bekannten Anweisungen, wie man mit unheilsamen Gedanken oder emotionalen Konstrukten umgeht. Gedanken, die mit Lopatosa Moha verbunden sind, um eben möglichst wenig oder nur möglichst kurze Zeit dieses Papancha zuzulassen und dadurch eben nur möglichst wenig Ablagerungen im Geist zu hinterlassen und Gewohnheiten zu stärken, Triebe, Neigungen zu verstärken, zu vertiefen. Denn nur wenn wir uns auf dieses Papancha einlassen, also aus dem körperlichen Aspekt und dem geistigen Aspekt noch mehr daraus machen, dann haben wir die Paticca-Samuppada-Situation. Vedana Paccaya Tanha. Wenn dieses Papancha nicht auftritt und man einfach sieht, okay, körperlich Vedana, geistig Vedana, passt. Kommt wie Wind mal hier, mal da. Man kann nichts dagegen machen, gegen die körperlichen Vedana sind wir sowieso machtlos. Ist einfach so, aufgrund von Karma. Und gegen die Geistigen kann man natürlich schon was unternehmen, durch die richtige Art der Reflexion. Aber letztendlich ist auch das altes Karma. Es wurde ja auch genannt, also es wurde ja gesagt, Auge, Ohr und so weiter, aber auch Geist ist altes Karma. Das ist alles nur Ablagerungen von Handlungen, die wir vorher und Entscheidungen, die wir vorher getroffen haben. Also insofern, es kommt, bleibt eine Zeit lang und geht wieder. Hauptsache, ich steige nicht darauf ein, mache Papancha einen Strich durch die Rechnung sozusagen und sehe das Ganze wie eben im Raum verschiedene Winde wehen. Winde wehen von Osten, von Westen, von Norden, von Süden, staubige Winde wehen, staublose Winde wehen, kühle Winde wehen, heiße Winde wehen, sanfte Winde wehen, heftige Winde wehen. Ebenso nun auch, ihr Mönche, steigen in diesem Körper verschiedene Gefühle auf. Wohlgefühle steigen auf, Wehgefühle steigen auf, weder Weh noch Wohlgefühle steigen auf. Wenn man das so sehen kann, wer die Gefühle so durchschaut, wird triebfrei schon in diesem Sein. Glücklicherweise ist es ja so, dass wir nicht ständig in einem Gefühlschaos leben, sondern das ist halt, kommt halt mehr, hier mal ein bisschen ein körperliches Gefühl und hier mal ein bisschen ein geistiges Gefühl, aber das hat jetzt so eine niedrige Reizschwelle, dass wir da nicht immer darauf einsteigen, weil sonst wären wir in einem ständigen Erregungszustand und würden alle schon im Narrenhaus sitzen. Zeigt auch, dass man durch genügend Achtsamkeit und Klarbewusstheit diese Gefühle, wenn sie ins Bewusstsein treten, auch anhalten kann sozusagen oder abschneiden kann, damit es eben sich nicht zu Papancha, zu Kilesa, zu unheilsamen Absichten und Verhaltensweisen entwickeln. Wichtig natürlich ist auch zu verstehen, welche vor allen Dingen die geistigen Gefühle Gefühle zu heilsamen Zuständen führen und welche zu unheilsamen Zuständen führen. Also natürlich gibt es bei den Brahma-Viharas eine gewisse Gefühlsbeteiligung, normalerweise Somanasa, also das ist etwas freudiges, geistiges Gefühl oder ein erhebendes geistiges Gefühl, ein erhellendes geistiges Gefühl, je nachdem, wie man Somanasa übersetzen will. Und das führt dann natürlich zu etwas Heilsamem. Und je stärker die Gefühlsbeteiligung ist, desto stärker ist auch die Neigung, die sich in den Geist eingräbt. Aber das zu unterscheiden, das ist ein Gefühl oder ein Gefühlskonzept, das zu was Heilsamen führt, und das ist ein Gefühlskonzept, das etwas zu was Unheilsamen führt, ist eben auch sehr wichtig, dass man da Klarheit reinkriegt. Wenn da jemand eine bestimmte Art angenehmen Gefühls empfindet, nehmen unheilsame Zustände ihm zu und heilsame Zustände nehmen ab. Dann sage ich, gebt solch eine Art angenehmen Gefühls auf. Und es gibt noch eine weitere Unterscheidung, die dabei helfen kann. Und es ist die zwischen Gihasitani und Nekamasitani Vedana. Also die Unterscheidung zwischen weltlichen Gefühlen, die auf dem Haushälterleben beruhen, und Gefühlen, die aus der Abwendung von Weltlichkeit beruhen. Wenn man den Erwerb von Formen und so weiter, die mit dem Auge und so weiter erfahrbar sind, die erwünscht, angenehm, erfreulich, lieblich sind und mit Weltlichkeit in Verbindung gebracht werden, als Bereicherung betrachtet, oder wenn man sich an das erinnert, was früher erworben wurde, was vergangen ist, aufgehört und sich geändert hat, dann steigt Freude auf. Solche Freude wird Freude, die auf dem Haushälterleben beruht, genannt. Wenn man den Nichterwerb von Formen, die mit dem Auge erfahrbar sind, die erwünscht, angenehm, erfreulich, lieblich sind und mit Weltlichkeit in Verbindung gebracht werden, als Nichtbereicherung betrachtet, oder wenn man sich an das erinnert, was früher nicht erworben wurde, was vergangen ist, aufgehört und sich geändert hat, dann steigt Trauer auf. Solche Trauer wird Trauer, die auf dem Haushälterleben beruht, genannt. Wenn man mit dem Auge eine Form sieht, steigt Gleichmut in einem törichten, verwirrten Weltling auf. In einem nicht unterrichteten Weltling, der seine Grenzen nicht überwunden hat oder der die Folgen der Handlung nicht überwunden hat und der Gefahr gegenüber blind ist. Solcher Gleichmut transzendiert die Form nicht. Deshalb wird er als Gleichmut, der auf dem Haushälterleben beruht, bezeichnet. Diese Erinnerungen und Absichten, die auf dem Haushälterleben beruhen und selbstverständlich dann eben in Verbindung mit den Vedana stehen, die müssen, wie es in der Kayagata Sati Sutta heißt, umsichtig, eifrig und entschlossen überwunden werden. Dann wird der Geist innerlich gefestigt, zur Ruhe gebracht, zur Einheit gebracht, konzentriert. Und die Vedana, die auf Entsagung beruhen, steigen dann entsprechend auf. Wenn man, indem man die Vergänglichkeit, Veränderlichkeit, das Verschwinden und Aufhören von Formen kennt, mit angemessener Weisheit sieht, dass sowohl frühere als auch gegenwärtige Formen alle vergänglich, leidvoll und der Veränderung unterworfen sind, dann steigt Freude auf. Solche Freude wird Freude, die auf Entsagung beruht, genannt. Wenn man, indem man die Vergänglichkeit, Veränderlichkeit, das Verschwinden und Aufhören von Formen kennt, mit angemessener Weisheit sieht, dass sowohl frühere als auch gegenwärtige Formen alle vergänglich, leidvoll und der Veränderung unterworfen sind, dann erzeugt man folgendermaßen Sehnsucht nach der höchsten Erlösung. Wann werde ich jenes Gebiet betreten und darin verweilen, das die Edlen jetzt betreten, indem sie jetzt verweilen? In jemand, der auf diese Weise Sehnsucht nach höchster Erlösung erzeugt, steigt Trauer bedingt durch jene Sehnsucht auf. Solche Trauer wird Trauer, die auf Entsagung beruht, genannt. Und ich kann es nicht oft genug sagen, das ist die einzige negative Emotion, die für einen Buddhisten zulässig ist. Wenn man, indem man die Vergänglichkeit, Veränderlichkeit, das Verschwinden und Aufhören von Formen kennt, mit angemessener Weisheit sieht, dass sowohl frühere als auch gegenwärtige Formen alle vergänglich, leidvoll und der Veränderung unterworfen sind, dann steigt Gleichmut auf. Solcher Gleichmut transzendiert die Form. Deshalb wird er als Gleichmut, der auf Entsagung beruht, bezeichnet. Indem ihr euch auf die sechs Arten der Freude, die auf Entsagung beruhen, stützt und euch darauf verlasst, überwindet diese sechs Arten der Freude, die auf dem Haushälterleben beruhen, und überschreitet sie. indem ihr euch auf die 6 Arten der Trauer, die auf Entsagung beruhen, stützt und euch darauf verlasst, überwindet die 6 Arten der Trauer, die auf dem Haushälterleben beruhen, und überschreitet sie. Indem ihr euch auf die 6 Arten des Gleichmuts, die auf Entsagung beruhen, stützt und euch darauf verlasst, überwindet die 6 Arten des Gleichmuts, die auf dem Haushälterleben beruhen, und überschreitet sie. So werden sie überwunden, so werden sie überschritten. Indem ihr euch auf die 6 Arten der Freude, die auf der Entsagung beruhen, stützt und euch darauf verlasst, überwindet die 6 Arten der Trauer, die auf Entsagung beruhen, und überschreitet sie. Indem ihr euch auf die 6 Arten des Gleichmuts, die auf Entsagung beruhen, stützt und euch darauf verlasst, überwindet die 6 Arten der Freude, die auf Entsagung beruhen, und überschreitet sie. So werden sie überwunden, so werden sie überschritten. Also das Ziel ist immer von einem negativen Zustand zu einem positiven Zustand, zu einem Zustand, der drüber steht, zu gelangen. Und im Idealfall gelangt man dann zu einem Glück, das sich jenseits der Vedanas befindet. Ein Glück ist das Nibbana, ein Glück ist das Nibbana. Auf diese Worte sprach der ehrwürdige Udayi zum ehrwürdigen Sariputta also: Wie kann denn, Bruder, ein Glück dort bestehen, wo es keine Gefühle mehr gibt? Darin, Bruder, besteht ja gerade das Glück, dass es dort keine Gefühle mehr gibt. 5 Sinnendinge gibt es, Bruder. Welche 5? Die Formen, die Töne, die Düfte, die Säfte und die Körpereindrücke. Die begehrten, lieblichen, angenehmen, teuren, sinnlichen, reizenden. Das, Bruder, sind die 5 Sinnendinge. Was aber, Bruder, diesen 5 Sinnendingen zufolge an Freude und Frohsinn aufsteigt, das nennt man sinnliches Glück. Da aber gewinnt der Mönch abgeschieden von den Sinnendingen, abgeschieden von unheilsamen Geisteszuständen, die erste Vertiefung. Wenn nun den Mönch, während er in diesem Zustand weilt, mit Sinnlichkeit verbundene Wahrnehmungen und Erwägungen befallen, so gilt ihm das als Gebrechen. Gleichwie nämlich einem Glücklichen ein Unglück oder gar ein Gebrechen befällt, so befallen ihn jene mit Sinnlichkeit verbundenen Wahrnehmungen und Erwägungen. Das gilt ihm eben als ein Gebrechen. Was da aber ein Gebrechen ist, das ist Leiden, hat der Erhabene gesagt. In diesem Sinne eben hat man das Nibbana als ein Glück anzusehen. Da gewinnt ferner der Mönch nach Stillung von Gedankenfassen und Überlegen die zweite Vertiefung. Wenn der Mönch, während er in diesem Zustand weilt, mit Gedankenfassen und Überlegen verbundene Wahrnehmungen und Erwägungen befallen, so gilt ihm das als ein Gebrechen. Geht er jetzt eben durch die verschiedenen Vertiefungen und die Ayatana durch. Und letztendlich gewinnt dann der Mönch nach völliger Überwindung des Nichtheitsgebietes das Gebiet von weder Wahrnehmung noch Nichtwahrnehmung. Wenn nun der Mönch, während er in diesem Zustand weilt, mit dem Nichtheitsgebiete verbundene Wahrnehmungen und Erwägungen befallen, so gilt ihm dies als ein Gebrechen. Gleichwie nämlich, Bruder, einem Glücklichen ein Unglück oder gar ein Gebrechen befällt, genauso befallen ihm jene mit dem Nichtheitsgebiete verbundenen Wahrnehmungen und Erwägungen. Das gilt ihm eben als ein Gebrechen. Was da aber Gebrechen ist, das ist Leiden, hat der Erhabene gesagt. In diesem Sinne eben, Bruder, hat man das Nibbana als ein Glück anzusehen. Da gewinnt der Mönch nach völliger Überwindung des Gebietes von weder Wahrnehmung noch Nichtwahrnehmung die Erlöschung von Wahrnehmung und Gefühl. Und Kraft der Weisheit gelangen in ihm die Triebe zur Versiegung. In diesem Sinne eben hat man das Nibbana als ein Glück anzusehen. Es tut mir jetzt leid, aber
so ist es
halt. So ist es.
Kann ich noch was fragen?
Ja, selbstverständlich.
Wie ist es mit Pitti?
Ja.
Also Pity hat ja
auch ein Gebrechen.
Ja, gell? Mhm. Eine starke Körperresonanz auch. Und in, ja. Man soll es ja auch fallen lassen, man wird Zucker.
Ja.
Aber merkwürdigerweise ist Pity ein Erleuchtungsglied. Mhm. Und ist das nur gedacht, damit es nicht so fad wird? Und also ich konnte das nie so gut einordnen. Das ist wirklich ein Erleuchtungslied. Wir haben es nochmal nachgeguckt. Es ist nicht Zuckererleuchtungslied, sondern wirklich das grobe Pity, was so richtig kribbelt im Körper. Und manche stehen ja die Hand super. Also es ist stark.
Ja, jein. Auch da ist es natürlich wieder ein bisschen kontextabhängig. Du hast ja auch noch Pamoja, das ist ja auch ein sehr freudiges stiller. Gefühl, also du hast das ein bisschen stiller, ja schon. Also du hast auch bei den Bhujangas Abstufungen von positiven Emotionen oder von angenehmen Vedana. So. Wie genau jetzt das Pitti sich als Bhujanga-Pitti sich vom Jhana-Pitti unterscheidet, da möchte ich mir jetzt kein Urteil erlauben. Das müssen wir erst ausprobieren. Es sollte aber Anreiz auf jeden Fall sein, mal beide kennenzulernen. Soweit es geht. Dann ist natürlich auch immer unterschiedlich von Mensch zu Mensch, wie stark Pity erfahren wird. Also ich meine, man kennt es aus so christlichen heiligen Legenden zum Beispiel, dass die so stark Pity erfahren haben, dass es vom Boden hochgehoben hat. Ja. Das ist jetzt anscheinend bei den Buddhisten eher selten. Aber es kann schon ganz massiv werden. Überhaupt die ersten vier Jhanas sind ja alle noch mit körperlichem Vedana, also mit Beteiligung von körperlichem Vedana. Ist ja immer noch da.
Aber die Brahma-Viharas, die haben ja auch eine leichte körperliche Resonanz.
Natürlich.
Weil du gesagt hast, das sind dann Emotionen, wenn der Körper beteiligt ist, nennen wir das hier Emotionen. Aber bei den Brahma-Viharas hast du auch ein erweitertes Gefühl, das man auch im Körper spürt. Also sogar ein bisschen Muskelkater in der Herzgegend, das habe ich mal bei so einem längeren Meta-Retreat
Das ist
so richtig ein bisschen, dass es das so weitert, aber das ist natürlich, weil ich nicht so ein Meta-Typ bin, bei mir Muskelkater gewesen. Nee, aber das ist doch nicht so muss man da jetzt immer so wachsam drauf sein, dass man das körperlich misstrauisch beäugt, wenn das entsteht?
Nö, du musst da nicht misstrauisch sein. Musst du wachsam sein. Ja. Also du musst ein Körpergespür entwickeln. Ja? Kayagata Sati, in den Körper gegangen, in die Achtsamkeit. Du musst schon wissen, was da im Körper abläuft. Aber du musst halt vor allen Dingen unterscheiden können, was ist jetzt körperlich und was ist geistig. Mhm. Ja? Also eben gerade bei Angstzuständen oder Depressionen oder so weiter ist das sehr wichtig. Also es gibt ja Leute, die sich wirklich von ihren Emotionen überwältigt werden. Und da ist einfach ganz hilfreich, einfach erst einmal zu schauen, okay, was sind jetzt eigentlich die körperlichen Widernisse? Was ist da momentan los? Wo spüre ich was? Und wieso komme ich drauf, dass dieser Körperzustand jetzt ausgerechnet diese Emotion sein soll und nicht was ganz was anderes? Dazu muss ich aber die Zusammenhänge ein bisschen verstehen. Was ich hoffe, dass mir heute einigermaßen gelungen ist, ist ein sehr emotionales Thema. Und da wird es immer schwer, das verständlich rüberzubringen.
Und noch einmal bitte Kontakt. Ohne Papanja ist kein Kontakt mehr. Habe ich das richtig aus dem Wochenende mitgenommen?
Nein. Nein, nein.
Also weil nur sehen, dich verstanden, haben wir noch gewundert, dass das Kontakt ist immer ein Triebresonanz. Und nur das Sehen oder
okay.
Das noch bitte noch.
Okay, was ist Kontakt?
Die drei.
Genau. Da ist jetzt erst einmal noch kein Vedana da. Ja? Ist natürlich, also wenn man jetzt von den Paticca-Samuppada-Faktoren ausgeht, dann haben wir jetzt erst einmal das Zusammenkommen von Innenwelt, Außenwelt und Ich. Und dieses Ich, das sich also eben diesen ganzen Gewohnheiten und Konzepten und Trieben und so weiter zusammensetzt, reagiert darauf, angenehm, unangenehm oder weder noch. Ja? Gut. Bei Arahant fällt es weg. Es wird zwar immer noch eben eine Reaktion da sein, weil er diesen einen Pfeil hat er ja noch, also den körperliche Vedana ist ja noch da. Aber der Rest ist weg.
Kann man sich
ja
nicht vorstellen.
Kann man sich nicht vorstellen. Ne? Nee. Du kannst dir auch nicht vorstellen, wie Nibbana das höchste Glück sein soll, obwohl es kein Gefühl mehr gibt. Mhm. Ja? Klar, können wir uns das nicht vorstellen. Deswegen müssen wir uns halt langsam über immer verfeinertere Glückswahrnehmungen und Empfindungen darauf hinarbeiten, Zustände zu erleben, wo weder noch keine Rolle mehr spielt.
Ist es auch so, dass man zum Beispiel immer weniger irgendwas empfindet, also jetzt, wenn man sich damit beschäftigt, jetzt mit Angst oder sonst was, und wenn man das lang bearbeitet und dann irgendwann wird es ja immer weniger, wenn man das richtig reagiert. Und das ist ja dann auch, dass man sagt, dass man einfach keine Reaktion mehr hat. Zwar noch kurz, aber es wird immer kürzer. Ja. Also bestimmte Zustände, wo ich merke, also früher habe ich vielleicht wochenlang rumgekriegt und jetzt ist es vielleicht nur noch ein halbes Jahr.
Genau. So ist es.
Der Nicht-Buddhist hat es ja auch mal wunderbar auf den Punkt gebracht, der Viktor Frankl, der gesagt hat, die Freiheit liegt zwischen Reiz und Reaktion. Ja. Genau. Also im Endeffekt ist es da mal auf den kürzesten Nenner gebracht.
Ja.
Ne? Reiz findet statt, aber Reaktion als Option zu haben, wo man einfach entscheidet, jetzt kann man angemessen handeln, weil die ganzen Arahants sind ja nicht untätig. Aber es ist keine Notwendigkeit, irgendwie immer reagieren zu müssen.
Genau.
Das ist,
ohne Triebe ist man nicht getrieben.
Aber man hat dann diese reine Herzensqualität, ohne Papanja, ohne Trieb, Resonanz von Mitgefühl, von, ein Erwachter hat ja Mitgefühl mit allen Wesen, der agiert aus Mitgefühl, aber das hat dann nichts mehr mit diesen triebgesteuerten Kontakten zu tun, sondern das ist die Basisqualität eines reinen Herzens, dann ist diese Qualität des Friedens und des Mettas, ohne dass man das noch erwecken muss, so wie mir. Das ist dann immer da, das ist, was übrig ist von.
Scheint so zu sein.
Ja, okay. Also da kann man sich dann noch vorstellen, dass das das Reine ist, was noch übrig bleibt.
Wenn das Hauptsache, wir können noch irgendwas fühlen, egal was. Aber wir wollen noch was fühlen, unbedingt, ja, und wenn es Wetter ist.
Ja, ich habe gedacht, warum ist bitte ein Erleuchtungslicht? Weil wir was brauchen. Um etwas Freudiges zu empfinden. Und dann sehen wir wahrscheinlich von selber, dass das auch losgelassen werden kann. Das ist ja im Anapanasati-Sutta, ist das ja auch so.
Ich habe mal zu diesem
Körper rausschleichen.
Ja, ja.
In die Tür.
Also habe ich das jetzt, bei mir ist es das angekommen, also Körperzustandsbericht, eigentlich hast du immer erst das körperliche Gefühl.
Ja.
Ist das so? Und darauf baut sich dann die Emotion, dann wird das Konzept.
Nein, Henne und Ei, gell?
Mhm. Ja, so, ne?
Also letztendlich, klar, wenn du jetzt vom Säugling ausgehst, der hat ja erst einmal ein körperliches Gefühl durch die ganzen Reize und so und entwickelt dann ein Konzept dazu.
Okay.
Ja, und irgendwann ist es aber dann so, dass das Konzept wieder ein körperliches Gefühl auslöst. Mhm. Also dann weiß man jetzt auch nicht so. Das ist ja, kannst du ja schauen, wenn du jetzt einfach bloß sitzt, dann ist da körperliche Empfindung. Aber jetzt denk einmal an irgendein Erlebnis, das dich emotional aufgewühlt hat. Dann kannst du dadurch schon wieder körperliche Empfindung erzeugen.
Also ich weiß genau, weil das beschäftigt mich immer noch, weil ich das so faszinierend fand, was mir mal in Santa Luca passiert ist, dass ich mal eine Nacht allein dort verbracht habe. Und dann eben das Geräusch, und das war ungewöhnlich, und daraufhin hat total alles in Alarmzustand versetzt, durch mein ganzer Körper, Adrenalin, Herzrasen. Und dann war aber sofort der Geist, der das einfach angeschaut hat. Und der war total klar.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, das hat sich jetzt total losgelöst voneinander. Aber der Impuls für dieses Erschrecken war ja, ist ja vom Geist ausgegangen.
Ja,
ne?
Genau.
Und dann hat sich der Geist aber praktisch schon, okay, gib mir eigentlich nichts an, ich kann es mal anschauen, irgendwie abgelöst. Also es ist nicht so, dass der Körper reagiert jetzt einfach von sich aus mal, sondern das geht schon vom Geist, der Impuls aus.
Ja, das so eindeutig würde ich das jetzt nicht sagen. Ja, der Körper an sich hat natürlich auch will sich ja erhalten, ja.
Aber das ist doch.
Deswegen erschrickst du ja bei lauten Geräuschen zum Beispiel. Ja. Okay. Da hast du jetzt nicht irgendwas was Geistiges erst, sondern das ist körperlich letztendlich. Oder zuckst zurück, wenn es eine heiße Herdplatte langst oder so. Ja. Das ist einfach, das ist im Körper drin.
Das vegetative Nervensystem.
Genau,
das
vegetative
Nervensystem. Das ist eine Grundprägung, dass du überlebst.
Ja,
klar. Rennst in deiner Höhle und draußen steigt ein dickes Tier auf dem Ast, dann musst du sofort, muss alles hochgefahren werden.
Da kannst du nicht erst mit Konzepten anfangen.
Vielleicht ist es ja ganz kündlich.
Aber angenommen, du bist Allerhard, dann haut dich das auch nicht mehr weg. Ne?
Nö.
Also man hört erst halt Geräusch. Ja, es ist tricky, weil irgendwie kann man es nicht so komplett trennen, aber nicht.
Nein, eben im Gefühl kommen alle Dinge zusammen. Das war das. Was man fühlt, das nimmt man wahr, was man wahrnimmt, dessen ist man sich bewusst. Aber glücklicherweise ist der Geist eben reflexiv und kann das zerlegen, um es zu verstehen, dieses ganze Erleben, Geschehen. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Kommt's gut über den Winter.
Ja. Danke, dass du uns noch Gefühle mitgegeben hast.
Hoffentlich keine unangenehmen.